Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporter Peter Nindler.
Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Am Freitag finden wieder weltweit Klimastreiks statt, auch in Tirol organisiert von Fridays for Future. Dazu begrüße ich jetzt bei mir im Studio Laila Kriechbaum von Fridays for Future in Tirol. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön für die Einladung.
Frau Kriechbaum, seit 5 Jahren gehen Fridays for Future auf die Straße und machen auf die Klimakatastrophe aufmerksam. Welche Bilanz ziehen Sie?
Nach 5 Jahren muss man sagen, es ist erschütternd, dass wir immer noch da sind. Keiner von uns hätte sich gedacht, dass es so hartnäckig ist, dass die Politik so massiv blockiert, dass wir immer noch ohne Klimaschutzgesetz in Österreich dastehen. Gleichzeitig muss man sagen, dass sich in den 5 Jahren extremst viel gewandelt hat. Insofern, als dass das Bewusstsein nicht nur bei der Bevölkerung, sondern auch eben in den Betrieben, in vielerlei Hinsicht schon da ist. Der Druck wird immer größer, die Verzweiflung in der Bevölkerung natürlich auch. Jetzt warten wir halt immer noch und wollen eigentlich nicht mehr länger warten, aber auf die Handlungen der Politik. Und darum ist halt jetzt eben am Freitag wieder ein Streik notwendig.
Sie haben ja vorher gesagt, Sie sind das erste Mal 2019 auf die Straße gegangen. Wenn Sie die Reaktionen von damals vergleichen mit heute, hat sich da auch etwas geändert?
Ja, es hat sich schon. Natürlich sind wir durch verschiedene Phasen gegangen in den letzten 5 Jahren. Es ist jetzt sehr viel mehr Verständnis, es ist aber gleichzeitig auch sehr viel Unsicherheit, weil natürlich die Klimabewegung verschiedene Gesichter bekommen hat über die letzten Jahre, weil die Dringlichkeit immer stärker wird und dadurch in der Bevölkerung auch die Unsicherheit ist, welche Aktionsform gewählt wird. Aber insgesamt kann man sagen, dass sehr viel Unterstützung eigentlich aus der Bevölkerung da ist, sehr viel Druck, sehr viel Notwendigkeit.
Jetzt ist Tirol ja auch sehr massiv betroffen gewesen, heuer im Sommer. Wir haben Unwetter gehabt, also wir haben jetzt Hitzephasen. Es ist Mitte September und wir haben 30 Grad. Wir haben einen Winter hinter uns, der als sehr mild bezeichnet wurde, mit wenig Schnee. Glauben Sie, dass Tirol hier noch mehr tun müsste, um noch mehr Bewusstsein zu schaffen?
Was wir vor allem brauchen in Tirol, ist tatsächlich auch die politische Umsetzung. Also es gibt Gespräche jetzt auch eben zwischen Fridays for Future und der Landesregierung. Am Bewusstsein zu arbeiten, ist eigentlich schon fast zu spät. Jetzt braucht es wirklich eigentlich die politischen Maßnahmen, um ganz konkret die Emissionen zu senken, damit diese Katastrophen nicht mehr weiter befeuert werden. Also wir haben gesehen eben diesen massiv extremen Sommer, der uns auch extrem Angst macht. Und diese Katastrophen werden zunehmen durch mehr Erderhitzung. Und da braucht es politische Maßnahmen tatsächlich.
Jetzt gibt es das Schlagwort vom Klimaschutz mit Hausverstand. Ist jetzt ein Argument, das vor allem von der ÖVP dafür verwendet wird, um zu sagen, naja, Wir müssen schon schauen, dass praktisch nicht alles überbordend ist im Klimaschutz. Wie kommt das bei Ihnen an?
Also das Einzige, was für mich Klimaschutz mit Hausverstand bedeuten würde, ist, dass wir tatsächlich ganz starke Maßnahmen setzen. Weil eben, wenn wir die Nachrichten angeguckt haben, sagt der Hausverstand, es ist eigentlich alles, es steht alles auf dem Spiel, es ist extrem gefährdet. Unsere Felder, die Bauern und Bäuerinnen wissen nimmer, wie sie im nächsten Sommer die Ernte garantieren können, weil extreme Dürren natürlich die Lebensgrundlage wegnehmen oder die Familien, deren Keller ausgespült worden ist. Das heißt, das einzig Sinnvolle ist auch weil oft kommt das Argument Wohlstand, aber wenn wir den Wohlstand sicherstellen wollen, dann wollen wir aber besser ganz schnell und ganz deutlichen Klimaschutz betreiben, weil sonst kann sich der Wohlstand auch nicht halten.
Jetzt gibt es das zweite Argument, das immer wieder gesagt wird, naja, wir in Tirol können nicht die Welt retten. Wir tun eh schon alles. Also wer bei uns durch die Landschaft fährt, sieht eine intakte Kultur- und Naturlandschaft. China, Amerika, das sind die großen Emittenten, oder auch Indien, die großen Wirtschaftsnationen. Wie begegnen Sie diesen Argumenten?
Na, da gibt es mehrere Antworten. Eine der Antworten ist, ganz klar muss jede und jeder was tun. In Tirol ist es leider auch nicht so, dass wir eine wirklich intakte, sondern gerade unser intaktes Umfeld ist gefährdet. Vor allem brauchen wir hier auch die Maßnahmen, die ja auch wieder Lebensqualität ermöglichen.
Die wären
zum Beispiel ein gutes Mobilitätskonzept. Ich glaube, darauf komme ich später noch zu sprechen, was der Bevölkerung total viel bringt. Das andere ist, wir haben historisch eine Verantwortung. Wir haben, wenn wir jetzt Österreich im Vergleich zu Indien beispielsweise anschauen, wenn wir die Industrienationen anschauen, wir haben über Jahrzehnte einen viel, viel höheren Anteil an CO2 ausgestoßen. Das heißt, wenn wir die Bilanz ziehen, dann müssten wir einfach eigentlich Jahrzehnte nachholen. Aber jetzt geht es natürlich darum, im Anbetracht der Dringlichkeit, dass alle sofort alles Mögliche tun.
Sie haben das Mobilitätskonzept angesprochen in Tirol. Sie haben einen Fridays for Future der Landesregierung vor ihrer Klausur Montag und Dienstag einen Forderungskatalog übergeben. Da war die Mobilitätswende ein zentraler Punkt. Wenn Sie das vielleicht ausführen können, wo fängt es Ihre Forderung an und wie weit geht sie?
Richtig. Also wir haben am Freitag einen offenen Brief an die Landesregierung verfasst, gemeinsam mit der Radlobby und mit Parents for Future Tirol und mit dem Klimarat Tirol. Und genau, der Brief war die Aufforderung an die Landesregierung, dringend die Mobilitätswende viel schneller und weiter noch voranzutreiben, als wir es deswegen tun. Der Grundgedanke dahinter ist, dass ein gutes Mobilitätskonzept in Tirol, und da hängen wir leider in einigen Bereichen noch sehr hinterher, nach, dass der unser aller Alltag auch sehr erleichtern würde.
Wo hängen wir nach?
Genau, wir hängen darin nach, wenn man sich die Inntalverbindung anschaut, die funktioniert, aber alles, was in die Seitentäler geht, ist eine Katastrophe. Also abends, wer abends heimkommen möchte, die Busse enden oft um 7. Das ist total unpraktikabel. Wir haben viel zu wenig enge Taktung. Die Anschlüsse funktionieren nicht. Aber auch wenn man sich die Radwege anschaut, dann sind es oft lückenhaft. Viele sind unsicher. Auch die Haltestellen sind oft nicht so. Also die Idee ist auch, dass man Haltestellen kreiert, die natürlich einladend sind, dass man dort auch kurz einmal warten kann, bis der Anschluss kommt. Also so, das ist die Idee dahinter. Die Forderungen konkret, die wir jetzt eben gestellt haben, sind eine Reihe. Und Kerne sind eben dieser Ausbau der Öffis. Der Ausbau der Radwege ist auch ein gemeinsames Konzept, gemeindenübergreifend, weil momentan ist viel die Verantwortung bei den Gemeinden, die Busse umzusetzen.
Was ich sehr spannend gefunden habe in diesem Konzept, ist, dass sie auch einsetzt, dass die Mitarbeiterinnen in den öffentlichen Verkehrsbetrieben besser bezahlt werden, dass es bessere Bedingungen dafür gibt. Wir wissen ja, großes Problem, es gibt zu wenig Busfahrer. Wie seid ihr darauf gekommen? Weil das könnte ja eigentlich die Politik ja schon von heute auf morgen machen.
Ja, das wäre auch wünschenswert, dass sie von heute auf morgen das machen. Das ist eigentlich zentral, weil wenn wir diese Infrastruktur geschaffen haben, dann bringen uns die guten Busse nichts, wenn wir die Leute nicht haben, die sie fahren können. Und wir sehen es in den letzten Tagen und Wochen in Tirol, eine Meldung nach der anderen. Viele Menschen kündigen total zu Recht, weil die Arbeitsumstände total extrem sind. Also die Arbeitsstunden, die extrem hohe Belastung, unfreundliche Fahrgäste. Das heißt, wir sehen einfach, es braucht die Menschen, die sich wohlfühlen in ihrem Job, die fair bezahlt werden, damit sie dann auch diesen wichtigen Job für uns tun können und uns transportieren.
Am kommenden Freitag, ist da nur Innsbruck Schauplatz oder gibt es andere Orte in Tirol auch, wo es den Klimastreik gibt oder die Demos?
Genau, also in Innsbruck starten wir um 13.30 Uhr an der Hauptuni, aber es gibt eben auch in Kufstein einen Klimastreik. Dort starten wir um 11.30 Uhr schon im Stadtpark. Und das ist eigentlich auch eins der Besonderheiten in Tirol im Vergleich zu den anderen Bundesländern, dass wir haben zwei Streiks und natürlich überall anders in Österreich ebenfalls.
Zum Abschluss möchte ich noch natürlich auf ein Thema zu sprechen kommen, die Klimakleber. Wie geht's Fridays for Future mit den Klimaklebern? Man hatte das Gefühl, In der öffentlichen Wahrnehmung haben Sie in den vergangenen Monaten, haben die Klimakleber praktisch die öffentliche Diskussion bestimmt. Fridays for Future ist ein bisschen in den Hintergrund getreten.
Nachdem wir um das gleiche Thema kämpfen, nämlich die Maßnahmen der Politik, deswegen stehen wir da nicht in Konkurrenz. Es ist vor allem klar, aber dass wir als Fridays for Future eine andere Aktionsform wählen. Und diese Differenzierung ist sehr wichtig, jetzt gerade auch im Hinblick auf Freitag. Wir gehen friedlich auf die Straße, wir gehen gewaltfrei auf die Straße. Die Idee ist, dass alle Menschen teilhaben können, dass es eine diverse Protestkultur ist. Und diese Möglichkeit bieten wir am Freitag. Natürlich ist die Klimabewegung divers, weil die Klimakrise alle betrifft und dementsprechend auch verschiedene Wege genutzt werden, um darauf aufmerksam zu machen.
Haben Sie Angst, dass plötzlich diese, wenn man so sagen, teilweise auch Aggression jetzt gegenüber Klimaklebern, wenn sie auf der Brennautobahn sitzen oder den Stadtverkehr lahmlegen, wo die Bevölkerung doch eine sehr kritische Meinung dazu hat, dass das auch auf Fridays for Future überschnappen könnte?
Ich habe vor allem Angst davor, dass die Gewalt weitergeht, auf wen auch immer. Ich habe aber vor, die größte Angst habe ich eigentlich davor, dass wir nicht schnell genug handeln in der Klimakrise. Also ist wirklich der Appell an alle Menschen. Es gibt Einschränkungen durch Aktionen wie die der letzten Generation und es ist extrem frustrierend und ich verstehe auch die Frustration dahinter. Aber das viel größere Thema ist, dass wir den Klimaschutz nicht voranbringen. Und da ist ja mein starker Appell und mein Wunsch, dass das die Menschen auch verstehen, dass es über diese Momentsituation hinausgeht in heute, morgen, übermorgen sind meine Felder, sind meine Keller, sind meine Kinder, ist meine Gesundheit bedroht.
Frau Kriechbaum, danke für das Gespräch.
Ich danke.
Jetzt heißt es Bühne frei, alles Theater. Am Wochenende beginnt die neue Spielzeit am Tiroler Landestheater unter neuer Führung von Intendantin Irene Girkinger. Sie begrüße ich jetzt recht herzlich bei mir im Studio. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Frau Girkinger, im Sport würde man sagen, jetzt zählt's. Haben Sie großes Lampenfieber oder freuen Sie sich, dass es endlich losgeht?
Beides. Also ich freue mich sehr, dass es losgeht. Eineinhalb, fast zwei Jahre Planungsvorlauf. Und es ist schön, wenn jetzt natürlich die Projekte konkret werden. Die Proben sind gestartet. Und damit steigt natürlich das Lampenfieber. Wir haben am Samstag die erste Premiere, in zwei Wochen die erste große Opernpremiere. Und ja, es ist geschäftiges Treiben am Haus. Es sind viele neue Kolleginnen und Kollegen auch im Haus, die man kennenlernen muss und umgekehrt. Und wir haben ein wunderbares Ensemble, viele verschiedene neue Kolleginnen und Kollegen eingeladen. Und so findet sich alles und es ist sehr aufregend.
Sie haben davon gesprochen, zwei Jahre Vorbereitungszeit. Sie waren vorher bei den Vereinigten Bühnen in Bozen. So weit war es ja nicht von Bozen nach Innsbruck. Aber sind Sie jetzt schon in Tirol und in Innsbruck angekommen?
Ja, nein. Also es ist mir der Abschied schwerer gefallen, als ich gedacht habe. Umso froher bin ich, dass ich nicht so weit weg bin, beziehungsweise in einer Region bleiben konnte und da Theater weitermachen darf, die mir sehr am Herzen liegt, die ich sehr schätzen gelernt habe. Ich komme ja aus Linz, also aus Ostösterreich und habe eben Südtirol und Tirol eigentlich immer schon als tolle, vielfältige Region wahrgenommen, mit einer wahnsinnig großen auch Theaterleidenschaft und auch Freude an der Kultur. Und ja, wenn hier schlechtes Wetter ist, dann kann ich ja nach wie vor nach Südtirol fahren. Innsbruck ist mir insofern nicht ganz unbekannt, als dass ich immer wieder auch hier war, einerseits viel Theater schauen in den nachbarschaftlichen Beziehungen, aber auch aus privaten Gründen.
Was war der Reiz, dass Sie sich für Innsbruck beworben haben? Also welchen Namen hat Innsbruck, wenn man es von der anderen Seite betrachtet, aus einem anderen Blickwinkel?
Nein, es ist eines der größten Mehrspartenhäuser in Österreich und ich wollte gern in ein Mehrspartenhaus. Also ich habe ja lang im Schauspiel gearbeitet, genau. Habe bei den Vereinigten Bühnen Bozen angefangen, auch eben im Musikbereich zu programmieren. Und diese Spartenvielfalt in einem Haus hat mich sehr fasziniert und es ist ein wunderbar aufgestelltes Haus, es ist nicht nur wahnsinnig schön, das große Haus. Wir haben einen tollen Neubau mit dem Haus der Musik und den Kammerspielen. Es ist auch hinter der Bühne das Theater wahnsinnig gut ausgestattet und die Kolleginnen und Kollegen, die dort arbeiten, sind sehr professionell, sehr motiviert. Und es gibt auch eben also alles wunderbare Bedingungen, um Theater machen zu können. Und von dem her habe ich nicht lang gezögert, als klar war, dass der scheidende Intendant Reitmeier nicht mehr verlängert, dass ich mich für diese Position bewirbe. Ich habe mich wirklich oder immer schon nur auf Positionen beworben, wo ich mir gedacht habe, da passe ich auch hin, beziehungsweise das interessiert mich. Also weniger strategisch gedacht, sondern wirklich sehr inhaltlich und vom Herzen her.
Wir haben vorher vom Lampenfieber gesprochen. Spüren Sie auch Erfolgsdruck? Johannes Reitmeier war 11 Jahre am Theater, davor Brigitte Fassbender. Zum Schluss gab es jetzt noch 2 Theaterpreise, Musiktheaterpreise. Hat man da das Gefühl, oioioi, die Latte liegt sehr hoch für mich.
Ja, man steigt in große Fußstapfen. Die Theatertradition in Tirol, in Innsbruck, am Tiroler Landestheater ist eine sehr große und sehr gute. Ja, also mir ist es durchaus bewusst, dass da natürlich in den verschiedensten Bereichen extrem erfolgreich und auf sehr hohem Niveau gearbeitet wird. Das sehe ich als Ansporn, das weiterzuführen und halt auszubauen, zu ergänzen, neue Blickwinkel, neue Ästhetiken halt mit reinzubringen. Aber der Qualitätsanspruch ist natürlich da und ich habe mich sehr gefreut, jetzt auch zum Beispiel über diese Preise und überhaupt freue ich mich sehr über diesen Übergang. Es war wirklich auch eine, ist nicht selbstverständlich in der Theaterwelt, dass dieser Wechsel auch von Seiten des scheidenden Intendanten so gut begleitet wurde und dementsprechend nehme ich diesen Preisregen und diesen Erfolg mit als Ansporn für die Zukunft.
Das Entscheidende ist ja wahrscheinlich, dass der Funke überspringt. Jetzt haben Sie ja schon Erfahrung aus Bozen oder jetzt Innsbruck. Es wird so ein bisschen als bürgerliches Theaterpublikum bezeichnet. Ihr Ansatz ist auch eher zeitgenössischer ein bisschen zu werden, kritischer zu hinterfragen. Man sieht das am Spielplan, auch mit dem Café Schindler. Glauben Sie, wird das ankommen? Oder sagen Sie, okay, das muss man experimentieren im ersten Jahr?
Ja, also natürlich, das ist mein Anspruch. Ich verstehe Theater auch als politisch, gesellschaftspolitisches Instrument. So ist es auch entstanden, nicht nur. Und ich glaube da fest daran, dass man mit Inhalten und Themen, die die Menschen auch im Alltag beschäftigen, im Moment auch ansprechen kann. Ich halte nichts davon. Es ist auch wichtig, natürlich ein Kanon, eine Entwicklung des Theaters, klassische Literatur zu erhalten und zu präsentieren. Die macht unsere Kultur aus. Aber wir müssen uns weiterentwickeln, auch im Theater und an den Themen dranbleiben. Und da suchen wir in verschiedensten Formen. Manchmal passiert das auch durch ganz alte Stücke, dass sie ja natürlich auch zweifellos immer wieder aktuell sind, aber auch konkreten Projekten, die eben im Hier und Jetzt entstehen, wie eben zum Beispiel die Dramatisierung dieses wunderbaren Romans von Mariel Schindler, Café Schindler, wo die jüdische Geschichte von Innsbruck, von Tirol im Vordergrund steht, ein Thema, das sicher noch einiger Aufarbeitung bedarf. Und so versuchen wir in den nächsten Jahren einzelne Themen, die zeitgeschichtlich oder auch sehr tagesaktuell sind, immer wieder einfließen zu lassen in verschiedene Theaterprojekte.
Sie beginnen ja am Samstag mit Sing Me Not a Ballad. Mit Birgit Minichmeier, war das bewusst, einen bekannten Namen zu holen, gleich zu Beginn?
Ja, es ist mir erstens mal der Gedanke der Vernetzung sehr wichtig. Ich möchte das Theater schrittweise auch öffnen und mit anderen Kulturinstitutionen im Land auch verstärkt noch zusammenarbeiten. Und mit den Klangspuren Schwarz. Eben haben wir diese Zusammenarbeit gestartet und wir haben uns gemeinsam überlegt, was könnte etwas sein, was unsere beiden Institutionen, das Festival und uns spannend eben präsentiert zum 30-Jahr-Jubiläum von den Klangspuren. Und Und Birgit Minichmayr ist eine Schauspielerin, eine großartige Schauspielerin, der ich eben auch schon sehr lange folge und mit der ich auch schon schöne Momente in der Zusammenarbeit hatte. Und dass sie Brecht-Weil-Lieder singt, also vor allem auch den Fokus auf Lotte Lenya setzt, ist für uns auch inhaltlich ein schöner Beginn, weil wir uns immer wieder auch mit Exilkomponistinnen oder Literatur in den nächsten Jahren beschäftigen werden. Und es ist eben auch eine schöne Formenvielfalt, das und die zeigt ein bisschen auch die Vielgestaltigkeit in unserer Programmatik, dass eine Top-Schauspielerin, die wahnsinnig gut singen kann, mit einem sehr vielseitigen Musiker, Martin Sievert, der eben diese Lieder arrangiert, auf der Bühne ist. Das heißt, es soll auch ein bisschen das Spektrum zeigen, was Theater im besten Sinne alles kann.
Das erste große Stück hat ja auch schon Innsbruck-Tradition, also die Liebe zu den drei Orangen, hat ja 1996 durch die Inszenierung, durch die Einbeziehung des Publikums, wo man nicht gewusst hat, wer spielt mit, für, sagen wir, gespaltenes Interesse und Emotionen gesorgt, also zwischen Buhrufen und Applaus. War das bewusst, dass Sie das gewählt haben oder warum haben Sie das gewählt?
Also, dass es diese Geschichten dazu gab, war uns gar nicht so bekannt in der Vorbereitung. Wir wussten, dass es seit langem nicht gespielt wurde und haben eben was gesucht, ein Stück gesucht, das die Theater in aller Kreativität und Vielfalt präsentiert, also wo es darum geht, dass am Anfang gestritten wird, spielen wir eine Komödie oder eine Tragödie, um den traurigen Prinzen aufzuhalten. Es nimmt wahnsinnig Bezug auf die Commedia dell'arte, auf diese Diskussion eben auch der Stilistik im Theater, die uns ja in den Jahrhunderten immer wieder beschäftigt hat. Und es ist einfach ein Fest der Kreativität, der Fantasie und es zeigt einfach irgendwie, was Theater alles ausmacht. Nämlich eben dann auch natürlich, dass man Geschichten erzählt, unterhaltet, dass es eine Märchenkomponente gibt, aber auch einen sehr konkreten Bezug natürlich auch zu Lebensrealitäten von Menschen. Und dieses immersive Konzept, dass man quasi mit der vierten Wand bricht und nicht dieses klassische Bühne- und Zuschauerraumkonzept verfolgt, dass es das bei dieser Inszenierung schon gab, wurde uns erst dann zugetragen. Und dann fanden wir das eine schöne Fortsetzung oder auch einen guten, ich sage jetzt nicht zweiten Anlauf, sondern nochmal ersten Anlauf, wirklich zu probieren. Es wird auch bei uns so sein, dass sich die DarstellerInnen unter die ZuschauerInnen mischen und dass eben auch das Publikum, keine Sorge, muss jetzt nicht aktiv mitspielen, aber wird das Theater und die Musik kommen sehr nah an unsere ZuschauerInnen heran. Und es war uns gerade zu Beginn wichtig, einzuladen und eben möglichst nah ans Publikum zu kommen mit unseren Künsten.
Könnte das schon so ein Statement von Ihnen sein? So stellen Sie sich das vor?
Ja, also es ist auf jeden Fall ein Statement. Es stellt sich auch die neue Musiktheaterdirektorin Jasmin Hadžiahmetović mit diesem Projekt vor. Sie ist eine renommierte Musiktheaterregisseurin, die eben auch diese Nähe und dieses Auflösen auch von klassischen Haltungen und Genre-Denken immer wieder in ihrer Arbeit schon überwunden hat. Und wir möchten einfach wirklich frei und offen und sehr kreativ mit allem, was Theater bietet, ans Publikum herantreten.
Dann kommt ja, wenn wir ans Tanztheater dann denken, mit den vier Jahreszeiten, das wird ja auch so ein Gradmesser sein, wie diese ganze Diskussion um Gasa Valga, ob das überwunden ist. Also hat man da schon im Vorfeld so ein bisschen, wo Sie sagen, naja, da bin ich schon gespannt, wie das wird.
Ja, also ich ziehe meinen Hut vor den neuen Co-Direktoren Marcel Lehmann und Stefan Späti, weil sie haben natürlich ein schweres Erbe anzutreten. Sie gehen mit einer wahnsinnigen Freude, Lust und auch guten Konzeption an diese Arbeit heran. Wir wissen, dass es auch hier natürlich große Erwartungen gibt. Die Proben laufen sehr vielversprechend. Mit den vier Jahreszeiten haben wir natürlich auch eine ganz tolle Musik, die große Auftritte des neuen Tanzensembles natürlich prädestiniert ist. Zugegebenermaßen waren die letzten zwei Jahre aufgrund dieser Diskussionen natürlich nicht nur angenehm. Es ist aber eben Zeit, nach vorne zu schauen und wir freuen uns auf alles, was kommt und wir freuen uns auf alle Menschen, die trotzdem weiterhin ans Theater kommen und den Tanz anschauen und uns das Vertrauen schenken. Und ich lade auch alle Kritikerinnen ein, sich anzuschauen, und dann sehen wir weiter. Ich glaube, dass die Vielfalt des Tanzes, die Stilistiken, die wir jetzt präsentieren, durchaus eben auch große Zustimmung erfahren wird.
Am Ende der Saison ist, wenn man so will, der Gradmesser die Auslastung. Welche Ziele haben Sie sich da gesetzt?
Naja, also man sagt ja immer, bei Intendantinnenwechsel gibt es einen Einbruch, mit dem man rechnen muss. Mein großes Ziel ist, dass wir den nicht haben, sondern dass wir an die Erfolge von den letzten Jahren, vor allem vom letzten Jahr nach Corona, war es ja sowieso schon schwierig, anknüpfen können. Im Moment stehen die Zeichen gut dafür. Also wir verzeichnen große Nachfrage, eigentlich wie in den letzten Jahren, sowohl bei den Abonnements als auch bei den Einzeltickets, und ich freue mich sehr über dieses Vertrauen und auch über diese Möglichkeit eben auch, die uns das Theaterpublikum gibt, uns jetzt mal zu präsentieren und uns anzuschauen. Und ich freue mich über jede und jeden, der seinen Weg neu ins Theater findet. Und wenn wir es schaffen, in der kommenden Saison überall im Gespräch zu sein und ganz viele schöne Produktionen auf die Bühne gebracht zu haben, die Anklang beim Publikum findet, dann kann ich vielleicht ein bisschen durchatmen.
Abschließende Frage: Fühlen Sie sich eher als Managerin oder als kreativer Kopf oder als beides, was ja nicht ganz einfach ist?
Ja, als beides, was nicht so einfach ist. Also durch das, dass ich ja nicht selber Regie führe, das ist auch seit langem oder überhaupt, glaube ich, das erste Mal. Dass die Intendanz
des Fassbender und Reitmeier haben
ja, das genau, selber. Und auch Mentor und auch Herr Vlasak, nicht selber Regie führe, die Spartendirektorinnen machen das. Also ich bin Dramaturgin, und durch das bin ich natürlich einerseits schon auf der Inhaltsebene, aber eben nicht im aktiven Tun, sondern mehr im Kuratieren, im Programmieren. Und natürlich habe ich die Verantwortung als Geschäftsführerin. Natürlich muss man da auch in Bereichen der Führung des Managements, das ist ein Riesenbetrieb, den ich eben gemeinsam mit dem kaufmännischen Direktor Markus Lutz führe, auch diese Qualitäten haben. Und manche Tage sind zugegebenermaßen mehr im Organisatorischen behaftet. Und dann gibt es aber wieder Tage, wo wir uns natürlich im Team mit der Programmatik beschäftigen oder wo ich eben auch über die Inhalte oder auch mit den Künstlerinnen und Künstlern in den Probenbesuchen und so weiter in stetem Austausch bin. Deswegen, es ist für mich eigentlich der schönste Job auf der Welt.
Frau Gierkinger, danke für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen einen guten Start und beim Theater viel Applaus. Das war Tirol Live für heute, wie immer nachzusehen auf dd.com und nachzuhören als Podcast.
Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf dd.com.